Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der mühsamen Verabschiedung des Rentenpakets hat Bundesarbeitsministerin Baas eine grundlegende Reform angekündigt. In den Tagesthemen betonte Baas, alle Themen müssten auf den Tisch, wie das Renteneintrittsalter oder die Frage, wer in die Rentenkasse einzahlt. Eine Kommission solle noch vor Weihnachten eingesetzt werden. Es sei wichtig, dass die junge Generation dort eine Stimme habe. Ein Baustein der Reform ist die private Altersvorsorge.
Bei manchen toll, bei anderen enttäuschend, die Zahlen im Rentenbescheid. Er macht vielen klar, dass sie privat vorsorgen müssen, damit es in der Rente reicht. Das Rentensystem insgesamt wird überarbeitet, versprach die Arbeitsministerin gestern in den Tagesthemen. Die Lebensarbeitszeit stehe genauso zur Debatte wie die Selbstvorsorge.
Es wird nicht reichen, nur an zwei Schräubchen zu drehen, sondern wir brauchen ein ganz neues System, würde ich sagen. Ähnlich wie vielleicht andere Länder in Europa es schon vorgemacht haben.
Andere Länder setzen auch stärker auf Aktien, auf private Vorsorge. Mit einem neuen Gesetzentwurf will das Finanzministerium diesen Weg nun gehen, ein Nachfolger der umstrittenen Riester-Rente. Ein Altersvorsorgedepot, das staatlich gefördert wird. Darin kann man beispielsweise in Fonds oder Anleihen anlegen. Der Anbieter muss weder eine Rendite noch die eingezahlten Beiträge garantieren und darf nur geringe Gebühren kassieren.
Wir haben ja lange jetzt auch analysiert, was in der Riester-Rente schiefgelaufen ist und deswegen sehr klar, das, was wir jetzt auf den Weg bringen, ist attraktiv, gerade für kleine und mittlere Einkommen, es ist kostengünstiger und vor allem ist es unbürokratischer, sodass ich davon ausgehe, dass viel mehr Menschen in unserem Land die private Altersvorsorge auch in Anspruch nehmen werden.
Das Ministerium legt auch Eckpunkte für die Frühstartrente vor, ein Kinderdepot, bei dem der Staat 10 Euro pro Monat dazu zahlt. Erstmal für alle 6-Jährigen und nur langfristig für alle 6- bis 18-Jährigen, obwohl anders versprochen. Das kritisieren die Grünen. Da werde wieder ausgerechnet bei der jungen Generation gespart.
Da wird derzeit noch zu klein gedacht. Das sollte einfach größer, so wie angekündigt, umgesetzt werden.
Noch muss der Entwurf des Finanzministeriums durch den Bundestag. Die neue private Altersvorsorge soll 2027 starten.
Das BSW stellt sich neu auf. Parteigründerin Wagenknecht zieht sich aus der ersten Reihe zurück. Zur neuen Doppelspitze wurden am Abend der Europaabgeordnete De Masi und die bisherige Co-Vorsitzende Mohammed Ali gewählt. Die Partei trennt sich auch vom Namen ihrer Gründerin. Künftig soll BSW nicht mehr für Bündnis Sarah Wagenknecht stehen, sondern für Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft.
Für sie ist es die letzte Rede als BSW-Vorsitzende unter Standing Ovations. Sarah Wagenknecht kandidiert nicht erneut für den Parteivorsitz, wird stattdessen Vorsitzende einer Grundwertekommission. Wagenknechts Amtszeit geprägt von Streit mit Ostlandesverbänden, die sie auf dem Parteitag in Magdeburg kritisiert.
Wenn Mitglieder von Landtagsfraktionen und erst recht Minister unter innerparteilicher Meinungsfreiheit verstehen, dass sie sich nicht mehr an BSW-Positionen gebunden fühlen, also an das, was wir den Wählern im Wahlkampf versprochen haben und wofür sie gewählt wurden, dann muss ich sagen, das ist ein seltsames Verständnis von Meinungsfreiheit.
Sie treten Wagenknechts Erbe an. Amira Mohammed Ali, gewählt mit rund 83%, und Fabio De Masi, gewählt mit rund 93% der Stimmen. Die alte und neue Parteispitze verbindet die Anfechtung der Bundestagswahl. Der Partei fehlten rund 9.500 Stimmen zum Einzug in den Bundestag. Nun will die Partei eine Neuauszählung vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen.
Wenn ein Wahlergebnis nicht überprüft wird, obwohl es konkrete Nachweise dafür gibt, dass es nicht korrekt ist, dann verlieren die Menschen zu Recht das Vertrauen in Demokratie.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird künftig zum Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft. Doch der neue Name gilt erst ab kommendem Herbst, nach den Landtagswahlen im Osten. Bei denen will das BSW noch vom Namen seiner bekanntesten Politikerin profitieren.
Sarah Wagenknecht kritisiert einige Landesverbände in Ostdeutschland scharf. Manche Regierungsbeteiligung sei übereilt erfolgt. Inhaltlich will die Parteigründerin das BSW künftig breiter aufstellen, mit mehr Wirtschaftsthemen etwa, und politisch stärker abgrenzen, vor allem zur Linkspartei.
Die USA haben in dieser Woche scharfe Töne gegenüber Europa angeschlagen und sorgen damit innerhalb der EU für Diskussionen. In ihrer überarbeiteten Sicherheitsstrategie beklagt die Trump-Regierung einen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa sowie eine Unterdrückung der Opposition. Aktivitäten der EU würden die politische Freiheit und Souveränität untergraben. Ziel sei deshalb, Europa bei einer Kurskorrektur zu helfen. Ja, fragen wir nach bei Markus Preis in Berlin. Wie fallen denn die Reaktionen auf das Dokument aus?
Es ist nicht das erste Mal, dass man sowas aus den USA hört. Deshalb offiziell ruhig, fast abwiegeln. Zitat: Wir brauchen keinen Rat von irgendeinem Land, sagt zum Beispiel Außenminister Wadephul. Und trotzdem, wenn man mit Verantwortlichen hier in Berlin ohne Kameras spricht, dann sind die schon entgeistert über diesen teilweise regelrecht feindseligen Ton gegenüber Europa in so einem hochoffiziellen Dokument und vor allem darüber, dass die USA ausdrücklich politische Einmischung bei uns ankündigen. Zitat: Wir wollen Widerstand kultivieren, heißt es in dem Papier aus Washington. Das alles in einer Zeit, wo es ohnehin großes Misstrauen gibt, die Befürchtung nämlich, dass die USA bei den Ukraine-Gesprächen über die Köpfe der Europäer hinweg einen Deal mit Russland machen könnten.
Und was kann Europa jetzt tun?
Vor allem will man verhindern, dass die Ukraine jetzt kurzfristig zu einem Deal gezwungen werden kann. Dazu will man Präsident Zelensky finanziell stärken. Er soll nicht pleite und damit letztlich wehrlos am Verhandlungstisch sitzen. Genau deshalb ist Bundeskanzler Merz gestern, ziemlich ungewöhnlicher Vorgang, sehr spontan nach Belgien gereist, um dafür zu werben, dass die dort eingefrorenen russischen Milliarden an die Ukraine gehen können. Und die Reisediplomatie geht auch noch weiter. Schon am Montag, so hören wir, reist Merz kurzfristig nach London zu Gesprächen mit Großbritannien, Frankreich und der Ukraine.
Markus Preis, vielen Dank nach Berlin. Ein geschlossener Luftraum, US-Truppen in der Region, Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote. Der Druck von US-Präsident Trump auf Venezuela wird immer massiver. Trump sagt, es gehe ihm um den Kampf gegen Drogen. Im Raum steht aber die Vermutung, dass er Venezuelas Präsident Maduro stürzen will. Die Krise im Land ist vor allem im Grenzgebiet zu Kolumbien zu spüren, zum Beispiel in der Stadt Cúcuta. Dort gibt es eine direkte Verbindung von Venezuela nach Kolumbien, die Simón Bolívar-Brücke. Noch läuft der Grenzverkehr.
Die Grenzbrücke in Cúcuta, hier Kolumbien, drüben Venezuela. Neben normalen Waren gehen auch Drogen über die Grenze. Derzeit bekommen internationale Journalisten kein Visum für Venezuela. Und kaum einer will über mögliche Angriffe der USA sprechen. Die Drohkulisse der USA ist enorm. US-Präsident Trump hat Kriegsschiffe in die Karibik verlegt, spricht über eine mögliche Bodenoffensive in Venezuela. Offiziell kämpft Trump gegen den Drogenhandel. Tatsächlich will er wohl auch den autoritären Machthaber Nicolas Maduro schwächen oder stürzen. Weder die USA noch die EU erkennen Maduro an. Trump soll ihm die Ausreise angeboten haben. Laut Medien fordert Maduro Straffreiheit für sich und seine Familie. Denn ihm werden Folter und willkürliche Tötungen vorgeworfen. In Auftritten gibt er sich unbeeindruckt. Ping, pong, pang, Frieden, scherzt Maduro.
Ping, pong, pang, bis, bis, bis.
In Caracas filmen venezolanische Kollegen die kargen Weihnachtsvorbereitungen. Seit Trump Venezuelas Luftraum für geschlossen erklärt hat, gibt es kaum noch Flüge ins Land. Viele können ihre Angehörigen nicht besuchen. Die Unsicherheit nimmt zu. Ich hoffe, dass alles gut geht und dieser Präsident geht. Ich glaube, Hilfe ist nötig. Allein schaffen wir es nicht. In Cúcuta an der Grenze wünschen sich viele eine friedliche Lösung. Keine US-Invasion, aber einen Machtwechsel in Venezuela.
Mit ikonischen Formen wie hier im Düsseldorfer Medienhafen prägte Star-Architekt Frank Gehry Städte auf der ganzen Welt. Seine Bauten gelten als Visionär. Jetzt ist Gehry im Alter von 96 Jahren gestorben. Bis zuletzt widmete er sein Leben neuen Entwürfen und Projekten.
Gekrümmte Linien, kippende Ebenen und so gut wie keine rechten Winkel. Bauten in Bewegung, das Markenzeichen von Frank Gehry und ein Maßstab für moderne Architektur. Bewegung ist Gefühl. Wie bringt man ein großes Monstergebäude dazu, Gefühle zu haben? Die Bewegung macht das möglich. Frank Gehry wird in Kanada geboren als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. Mit 17 geht er mit seiner Familie in die USA und studiert später Architektur. Seine gewagten Ideen entstehen häufig in Handarbeit. Seine Entwürfe sehen aus wie Gekritzel. Erst Computerprogramme lassen seine Fantasien zur Realität werden. Ich bin ehrgeizig und eifrig, aber ich verstecke das. Es liegt in meiner Natur, das zu verbergen. Das Museum Martha in Herford stammt genauso von Gehry wie die tanzenden Häuser im Düsseldorfer Medienhafen. Beim Gebäude der DZ-Bank in Berlin ist es das Innenleben, das seine Handschrift trägt. Holz, Glas, Edelstahl und eine riesige, gewölbte Skulptur. Das hier ist wie eines meiner Kinder. Ich liebe es. Leben sollen die Gebäude von Gehry und das werden sie auch über seinen Tod hinaus.
Und damit zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Die Bayern eilen der Konkurrenz immer weiter voraus. Die Münchner gewannen das Topspiel in Stuttgart 5:0. Es war der 12. Sieg am 13. Spieltag für den Rekordmeister.
Torjäger Harry Kane machte mit 3 Toren in Stuttgart einmal mehr den Unterschied zugunsten von Bayern München. Und das, obwohl er gar nicht in der Startelf stand. Ohne Kane brachte Konrad Leimer die in Rot spielenden Bayern bereits nach 11 Minuten per Hacke in Führung. Die erste Hälfte vor den Augen von Ex-Bundestrainer Jogi Löw noch ausgeglichen. Die zweite dann einseitig nach der Einwechslung Kanes. Gerade mal 6 Minuten auf dem Feld. Kane mit dem 0:2, 66. Minute. Bei Stanisic Treffer zum 0:3. 12 Minuten später profitierten die Bayern dann von Nübels Fehler im Stuttgarter Tor, bevor wiederum nur 4 Minuten danach der eingewechselte Asignon einen Olise-Schuss auf der Linie mit dem Arm abwehrte. Die Folge rot für Asignon, Elfmeter für die Bayern. Harry Kane mit dem 0:4, sein zweites Tor, dem er weitere 6 Minuten danach sein drittes folgen ließ. Die Vorlage kam von Olise. Ein beeindruckendes 5:0 der Bayern in Stuttgart, nachdem sich der Mann des Tages, Harry Kane, natürlich den Spielball sicherte.
Ricky J. Jones ist St. Paulis Erlöser beim 1:1 in Köln. Der Tabellenvorletzte ganz in Schwarz von Beginn an schwer unter Druck, so wie hier bei einer Triple-Chance für die Kölner nach gut 20 Minuten. Zur Pause trotzdem 0:0 im rot-weißen Köln und vielleicht beschert der Nikolaus dem FC nach 51 Minuten diese Chance. Befreiungsschlag von Waldschmidt, El Mala gedankenschnell und auch sonst mit viel Tempo. 1:0 verdiente Führung für den FC Said Elmaler, 6. Saisontor. Köln verpasst danach mehrfach die deutlichere Führung. Ache und Kainz scheitern an Paulis Keeper Vasil. 10 Sekunden vor Ende der Nachspielzeit schafft dann Jones das Unbeschreibliche. Erster Ball aufs Tor, der Ausgleich zum 1:1. Erstes Tor für Jones bei seiner Bundesliga-Premiere. St. Paulis Negativserie gestoppt. 2 verlorene Zähler für Kwasniok und seine Kölner.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg, Union Berlin 3:1, Augsburg, Leverkusen 2:0, Heidenheim, Freiburg 2:1. Im Spiel Leipzig gegen Frankfurt steht es kurz vor Schluss 6:0. Gestern trennten sich Mainz und Mönchengladbach 0:1. Morgen trifft Hamburg auf Bremen und Dortmund auf Hoffenheim. Es folgen die Lottozahlen. 15, 26, 27, 33, 35, 37. Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 7. Dezember.
Tiefs vom Atlantik bringen uns teilweise ungewöhnlich mildes Wetter. Der meiste Regen fällt in der Nacht an den Westseiten der Mittelgebirge. Hier und da lockert es auch mal länger auf. Am Tag vor allem über der Südwesthälfte viele Wolken, Lichtblicke vom Nordwesten bis in den Osten. Ansonsten regnet es ab und an. In der Nordhälfte ist es am Nachmittag meist trocken. Gegen Abend regnet es im Südwesten verbreitet. In der Nacht +9 bis -1 Grad. Am Tag im Bayerischen Wald 4 Grad, 13 Grad am Rhein. Im Laufe des Montags von Westen wieder öfter Regen, am Dienstag im Süden abseits von ein paar Nebelfeldern Sonne, Richtung Norden regnet es zeitweise bis 18 Grad bei Sonne. Am Mittwoch im Süden und Osten häufig Sonnenschein, Richtung Nordwesten hier und da Regen.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Juliani Harika-Senn geht es um weitere Reaktionen auf die Europastrategie der USA. Außerdem sind wir in Indonesien, wo nach den jüngsten Überschwemmungen neuer Regen droht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.